Wir wollen tatsächlich zu zwei Themen fragen. Ja, zum einen, dass du auf Twitter zitiert wirst damit, dass es das Schlimmste ist für die Mandantinnen und Mandanten der Nebenklage, wenn in den Folgetagen die Zuschauerplätze frei bleiben. Vielleicht kannst du noch mal erläutern, wieso ist es wichtig, dass da auch eine Öffentlichkeit im Gerichtssaal präsent ist?
Es ist immer wichtig, dass es eine kritische Öffentlichkeit gibt. Ne? Also nicht nur, dass die Leute sich aus der Zeitung informieren. Da kriegt man ja nur einen Bruchteil von dem mit, wie ist die Stimmung in dem Saal? Wie beklemmend ist das? Oder wie kommt der Angeklagte rüber? Ne? Also was einen Gesamteindruck ausmacht, das kriegt man nicht aus der Zeitung mit. Das kriegt man halt nur aus dem Gerichtssaal mit. Und ich glaube, dass es auch schlimm wäre, wenn es der Klassiker wird, man berichtet vom Prozessauftakt, dann noch zwei Tage, dann schleicht es so aus und dann erst wieder zum Urteil oder den Plädoyers. Das ganz Interessante, was es dazwischen gibt, um die Struktur zu verstehen, in der er sich bewegt hat, um zu verstehen, wo die Gefährlichkeit von solchen Menschen liegt und wie man ihn politisch einordnen muss, das passiert ja dazwischen und das ist ja eigentlich das Wichtige.
Du bist als Rechtsanwältin der Nebenklage in diesem Prozess. Jetzt sind drei Prozesstage rum. Was ist denn die Strategie als Nebenklageanwältin bisher?
Also die Strategie, die haben ja unsere Mandantin eigentlich schon relativ klar gemacht in dem Statement, was sie zum ersten Hauptverhandlungstag abgegeben haben. Sie wollen eben, dass es als das behandelt wird, was es ist. Ein Angriff auf eine offene Gesellschaft in dem Antisemitismus, in dem Rassismus, dem Antifeminismus und in diesem White Supremacy-Denken, aus der die Tat kommt. Und dass sich die Gesellschaft, aber auch die Politik und die Verantwortlichen dem stellen, dass man sich gemeinsam dem entgegenstellen muss, dass man das ausgrenzen muss. Sonst wird es nie möglich sein, für Menschen in Sicherheit zu leben. Und da ist es natürlich nur ein Teil dieser Prozess, aber es ist wichtig zu verstehen und deswegen muss er begleitet, kritisch begleitet werden, zu verstehen, warum ist so jemand, den man ganz leicht als einzelnen Spinner abtun könnte. Diesen Reflex gab es ja auch. Ne? Also die Sächsische Zeitung titelte, der Verlierer. Nein, er ist kein Verlierer. Ne? Also einfach zu sagen, na, der ist keiner von uns und denn damit haben wir kein gesellschaftliches Problem, das ist das, was unsere Mandantin von uns verlangen, in diesem Prozess zu thematisieren. Und das, glaube ich, ist eine große Aufgabe, aber das ist auch eine schöne Aufgabe.
Und wie habt ihr das bisher ausgefüllt? Also mit welchen konkreten juristischen Mitteln, mit welchem Agieren vor Gericht?
Das Wichtigste ist, dass wir einen Grundkonsens mit unseren Mandantinnen und mit ihnen solidarischen weiteren Betroffenen haben, dass wir ihm keine Bühne geben wollen. Das heißt, natürlich müssen wir ihn bestimmte Sachen fragen, aber dass wenn er dann, das hat man ja gesehen, eindrucksvoll im Gerichtssaal, er versucht dann natürlich erstmal die Fragen damit zu beantworten, was ihm gefällt, was er transportieren will und dass man dann halt einfach auch sagt, nein, das machen Sie jetzt nicht, nicht wenn ich Sie frage. Das ist Punkt eins. Dann fand ich heute ja ein ganz klasse Statement von der einen Nebenklägerin, die gesagt hat, ich möchte auch nicht, dass Nebenklageanwälte rassistische Sprache gebrauchen. Und wir werden natürlich nochmal schauen, ob wir Anträge stellen. Wir haben ja heute angeregt, eine Fachjournalistin zu Imageboards und den rechten Vernetzungen dort zu hören. Das ist unsere Aufgabe, also nicht nur das Wissen zu nehmen, was Ermittlungsbehörden haben und sich damit zufrieden zu geben, sondern einen größeren Blick zu schaffen, zu sagen, es gibt manchmal in bestimmten Themenbereichen Leute, die arbeiten nicht beim BKA, aber die wissen sehr viel besser, wie Menschen wie der Angeklagte vernetzt sind und die wollen wir hören und da wird sich sicherlich noch ein bisschen was ergeben und entwickeln. Wir sind ja erst ganz am Anfang des Prozesses, wir wissen auch noch gar nicht so genau, was ist das Beweisprogramm des Gerichts. Wir kriegen das immer nur so Stück für Stück mitgeteilt, aber ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen was von unseren Mandantinnen und Mandanten erwarten. Das wird, glaube ich, ganz spannend.
Vielleicht noch mal inhaltlich blickend genau auf diese Anregung, die heute von einem Anwalt und von dir kam. Um was für ein Expertentum geht es da genau, was ja immer so simpel als irgendwie die Verbindung in das Internet bezeichnet werden.
Also wir haben ja ganz konkret gesagt, der Kollege hatte angeregt, Experten zu holen für Imageboards und wir haben dann das noch ein bisschen konkreter gemacht und haben gesagt, dann holen Sie doch Caroline Schwarz, die dieses Buch Hasskrieger veröffentlicht hat, wo man eigentlich sieht, dass es da jemanden gibt, der sich bis in die Tiefe mit diesen Boards beschäftigt hat, aber auch in der Lage ist, das verständlich rüberzubringen. Das heißt, er einem Gericht erklären kann, sie können diese Einzeltäter-These komplett ad acta legen, weil es sie nicht gibt. Und diese Tat und diese Botschaft, die er hier sendet und dass auch die Botschaft wichtiger als die Tat ist, das ist diesen Boards immanent. das ersetzt halt zum Teil auch Kameradschaftsabende. Das heißt, wir müssen wegkommen von diesen klassischen Szenerien, die wir auch aus dem NSU-Komplex kennen. Ne? Also da trifft sich der Thüringer Heimatschutz. Das braucht es heute halt alles nicht mehr. Und ich glaube, das Umdenken gibt es in den Ermittlungsbehörden noch nicht so richtig. Und dann müssen wir uns Leute holen, die das begriffen und verstanden haben und sehr viel Zeit da rein investiert haben und uns das sagen können, damit wir einfach eine gute Faktenlage für eine gute politische Analyse.
Heute ist zur Sprache gekommen, dass der Angeklagte über die Google-Bildersuche ein Waffenkaufangebot überprüft hat, also sich ein Bild angeschaut hat, das dann nochmal gesucht hat, also da irgendwie gezeigt hat, zumindest diese Bildersuche kann er verwenden. Er hat ganz viel darüber gesprochen, dass Internet wahnsinnig wichtig ist, was auch immer das dann bedeutet. Da gab es ja viele Nachfragen dazu. Was? Gleichzeitig sagt er, er sei nicht imstande gewesen, die Internetseite der jüdischen Gemeinde zu finden oder darüber mehr herauszufinden. Wie bewertest du da bisher die Einlassungen?
Ja, man muss eine Einlassung eines Angeklagten immer unter der Prämisse, und die würde ich auch nie angreifen wollen, sehen, dass der Einzige, der in diesem Gerichtssaal lügen darf, der Angeklagte ist. Der darf schweigen, der darf lügen, der darf sich bis zu einem gewissen Grad auch daneben benehmen. Und wenn man sich das Aussageverhalten der letzten 3 Tage angeschaut hat, dann sieht man doch ganz genau, dass er funktionale Antworten gibt. Die ihn möglicherweise aus bestimmten Tötungsvorsätzen rausholen, die ihn irgendwie in einem Licht, wie er es gerne haben würde, dastehen lassen, und so beantwortet er die Fragen. Die sind ja an sich auch nicht stringent in der Beantwortung. Er sagt, er kenne sich gut mit Computern aus und das Internet sei seine Heimat. Ich fasse das jetzt mal so sinngemäß zusammen. Und dann zu meinen, dass man über die Google-Bildersuche einen Waffenkauf nachvollziehen kann. Also das ist relativ lächerlich. Vor allen Dingen, weil er ja in seinen Vernehmungen, das haben wir heute ja auch vorgehalten, sagt, das ist im Darknet. Das wäre das erste Google, was auf das Darknet zugreifen kann. Also da weiß ich auch nicht, ob das diese Antworten immer eine Hilflosigkeit sind oder eine Beleidigung an die Intelligenz der Verfahrensbeteiligten.
Eine Frage noch zur Befragungstechnik. Im letzten Verhandlungstag sind auch von dir Fragen beanstandet worden des Verteidigers von Herrn Weber. Kannst du noch mal kurz für Leute, die sich nicht damit beschäftigen, wie so ein Prozess funktioniert, kurz noch mal sagen, wie werden denn Fragen gestellt und was sind Fragen, die nicht gehen? Weil darum gab es ja eine Diskussion.
Große juristische Diskussion, welche Fragen sind unzulässig. Also es gibt zulässige und unzulässige Fragen. Ne? Also wir lassen jetzt mal die Fragen raus, wo man sagt, da will man Zeugen nur vorführen, lächerlich machen und dringt zu sehr oder zu tief in sachfremdes Intimsphäre ein. Die sind natürlich unzulässig. Aber an sich soll man Zeugen erstmal offen berichten lassen. Das heißt, das, was sie selber erinnern. Man soll Fragen auch an den Angeklagten so stellen, dass die Antwort nicht schon in der Frage liegt und man ihm damit quasi suggeriert, was jetzt die erhoffte Antwort ist. Wenn wir eine juristische Bewertung haben wollen, dann haben wir das Gericht da vorne sitzen. Das wird sagen, ob es vorsätzlich oder nicht vorsätzlich war. Aber den Angeklagten zu fragen, ob er Vorsatz hatte, das heißt eine rechtliche Wertung vorzunehmen, das ist ganz klassisch unzulässig. Also das dürfte man auch einen Zeugen nicht fragen, weil dann würde man sagen, ja, dann müssen Sie ein juristisches Gutachten einholen, oder wenn es eine Technikfrage wäre, dann bräuchte man einen Sachverständigen. Es sei denn, man hat einen sachverständigen Zeugen, und das beanstanden wir natürlich.
Heute auch in der Vernehmung des BKA-Beamten gab es mehrere Bezüge auf andere rechtstheoristische Anschläge. Vielleicht kannst du, weil auch deine Fragen in diese Richtung gingen, nochmal aufmachen, was kam da genau ans Licht?
Der Zeuge hat dann auch nochmal gesagt, dass sie auf einem Rechner, den sie beim Angeklagten gefunden haben sollen, ein Video der Atomwaffendivision ist. Das ist ja eine rechte Gruppierung, die es 2019 einen relativen Skandal gab, weil es eine Gruppierung ist, die vor allen Dingen international vernetzt ist, die schon in einer Liga des militanten rechten Spektrums angesiedelt ist, die auch offen Propaganda, die zu Gewalt aufruft, und zwar zu tödlicher Gewalt hat. Und David Zomboli, also den Attentäter von München, der ja nun mittlerweile auch dann doch nach ein paar Expertengutachten als rechte Straftat eingestuft ist und nicht nur als Amoklauf, das zeigt ein Bild, Brandon Tarrant, also Christchurch, El Paso, Breivik, heute was der Beamte erwähnt hat, also Bærum, also wo der Attentäter dann tatsächlich niedergerungen worden ist von seinen potenziellen Opfern. Das zeigt, dass der Angeklagte sich total damit beschäftigt hat, wie Personen agiert haben, die ähnliche Taten verübt haben, und er sich in einem ähnlichen Umfeld bewegt hat, weil sowohl Tarrant als auch Breivik, als auch Daniel Roof, der ist noch nicht zur Sprache gekommen, als auch Zomboli, das waren alles Personen, die sich viel mehr im Darknet oder auf Imageboards rumgetrieben haben, als in Kameradschaftsabenden oder Liederabenden der NPD teilzunehmen. Das heißt, das ist genau seine Peer Group, das ist seine politische Sozialisation. Und das mussten und wollten wir heute herausarbeiten, zu sagen, er beschäftigt sich mit den Leuten auch, er lernt aus ihren Fehlern. Und genau das versucht er jetzt gerade zu machen. Er versucht, die Botschaft zu senden, lernt aus meinen Fehlern, das und das hätte ich anders machen sollen. Das und das war die Durchschlagskraft meiner Waffen, damit Leute, die ihn nachahmen und alle anderen mit nachahmen, es halt einfach besser machen können, in Anführungsstrichen, und mehr Opfer fordern können.